herzlich willkommen zurück. Staffel 2, Folge 2. Folge 2 ist immer eine Spezialfolge, habe ich auch gehört.
Warum?
Ja, das stellt sich dann immer am Ende der Folge heraus.
Ach so, okay, wir kündigen also an, diese Folge ist eine Spezialfolge und stay tuned, weil dann wisst ihr am Ende auch warum.
Genau, so würde ich das sagen.
Gut, dann herzlich willkommen zu Erzähl's der Parkuhr.
Die absolut beste Frage zum Anfang. Martina, wie geht's dir?
Ich bin in so einem, okay, pass auf. Geht es dir manchmal auch so, dass du sehr, sehr lang brauchst, um Anlauf für etwas zu nehmen?
Ja, zum Aufstehen zum Beispiel heute.
Ja, bei mir ist es mehr sowas wie, also pass auf, mein Vater hat mir 2018 einen 150-Euro-Gutschein geschenkt für so eine Sauna-Oase und so ein Schwimmbad. Und das finde ich mega geil. Und er hat mir den Gutschein geschenkt, weil da will ich ja hingehen. So, dann kam Corona und ich habe den bisher noch überhaupt nicht eingelöst und jetzt habe ich mir vorgenommen, ich gehe schwimmen. Also definitiv gehe ich heute schwimmen, aber den Anlauf dazu nehme ich jetzt ungefähr seit 3 Tagen, okay? Also ich habe vor 3 Tagen Beine rasiert, weil ich will ja definitiv heute an diesem Sonntag schwimmen gehen, okay? Mhm. So, dann habe ich gestern gedacht, okay, ich gehe am Sonntag schwimmen und jetzt war ich gestern auch noch so, ich dachte, okay, dann machst du jetzt gestern ganz, ganz viel Zeug, damit du heute schwimmen gehst und jetzt ist heute da.
Zu früh. Heute kam zu früh.
Viel zu früh, weil ich einfach, nein, ich glaube, das Hauptding ist eigentlich, ich habe die falschen Prioritäten. Weißt du, ich weiß eigentlich, es würde mir gut tun, mich zu bewegen und das zu machen und auch endlich mal diesen wirklich großzügigen Gutschein anzudingsbumsen, aber dann, ich habe halt immer dann Ausreden und das macht mich wahnsinnig bei mir selbst. Also es macht mich wirklich wahnsinnig. Jetzt habe ich dann gerade so geschaut, okay, ich habe wieder E-Mails bekommen und ich könnte sagen, es ist Sonntag. Natürlich beantworte ich diese E-Mail heute Abend um 19 Uhr, denn ich will ja vorher schwimmen gehen. Aber ich will eigentlich darauf hinaus, ich habe, glaube ich, den fettesten und faulsten Schweinehund, den es gibt auf der ganzen Welt. Weil da müsste ich ja die Wohnung verlassen und da müsste ich mich ja anziehen und eigentlich ist jetzt Beine rasieren auch schon wieder 3 Tage her. Das heißt, ich müsste das ja eigentlich jetzt auch nochmal machen und eigentlich habe ich auch noch nicht gefrühstückt und ein zweiter Kaffee wäre noch gut. Und bis wir jetzt fertig sind mit der Aufnahme, ist ja auch schon wieder Mittagessenzeit, verstehst du? Und dann bin ich um 17 Uhr noch mit einer Freundin zum Telefonieren verabredet und im Grunde ist ja der Tag dann auch schon wieder rum.
Ja, aber wenn der Gutschein nicht verfällt, oder? Dann hast du ja da keinen Stress. Weil ich habe nämlich auch
2028. Ich habe noch Zeit bis 2028.
Ja, dann ist doch chillig, weißt du? Weil ich habe nämlich auch noch einen Gutschein hier rumliegen vom Decathlon und den habe ich bei euch bekommen damals. An meinem letzten Tag, man kriegt ja dann so ein Geschenk.
Ja.
Also, wenn es gut läuft.
Ja, pass auf, aber du kriegst das Geschenk, das ist mir wichtig, nicht von der Firma, sondern du kriegst das Geschenk, weil alle Mitarbeitende in der Redaktion zusammenlegen.
Ja, also große Ehrenaktion. Ich hab mich da auch wirklich sehr gefreut und ich plane auch eben seit diesem, wie lange ist das jetzt her? 2 Jahre.
2,5 Jahre fast schon, oder?
2,5, ja. Plane ich jetzt halt, mir dann beim Decathlon irgendwas zu kaufen, was ich brauchen kann und seien's bloß Socken. Aber ich mache es nicht. Ich habe den Gutschein zwischenzeitlich auch mal für ein halbes Jahr verloren und dann ist er irgendwann in der Seitentüre vom Auto von meiner Mutter auch einmal wieder aufgetaucht. So, das ist auch eine ganz, ganz komische Geschichte irgendwie. So Gutscheine, weiß ich nicht.
Aber kennst du das auch, dass man dann wirklich irgendwann so sich denkt, ja, jetzt kaufe ich dann irgendwas, weil ich will den weghaben.
Ja, ja. Absolut.
Weil ich war dann zwischenzeitlich auch so, also weil die Sauna-Welt ist ja das, was das Teurere ist. Das heißt, da lohnt sich der Gutschein ja wirklich. Wenn ich jetzt sage, wir gehen da zu zweit hin, sind das, glaube ich, für 2 oder 3 Stunden pro Person 20,50 Euro. Also es lohnt sich ja richtig.
Ja, dann ist ja sogar noch so ein Pina Colada in der Poolbar irgendwie drinnen für 20 Euro pro Person, oder?
Ja, ja.
Ja, schau.
Und das normale Schwimmen gehen sind eigentlich nur 7 Euro, glaube ich, für 2 Stunden oder so. Das heißt, eigentlich ist dieser Druck zum Schwimmen auch deswegen entstanden, weil ich endlich diesen Gutschein mal loswerden will und dann dachte, dann gehst du schwimmen, dann hast du wenigstens 7 Euro schon mal weg. Das heißt also, das Verwenden dieses Gutscheines setzt mich eigentlich wahnsinnig unter Druck.
Ich habe aber fast ein bisschen mehr Angst, auch den wieder zu verlieren.
Als ich die Firma verlassen habe, habe ich auch Gutscheine geschenkt bekommen Unter anderem einen Airbnb-Gutschein in einem Wert von, ich glaube, 150 Euro. Also wirklich jetzt.
Was kriegst denn du eigentlich für geile Gutscheine immer geschenkt?
Also ich habe Eventim gekriegt, 3x25 Euro, und ein Airbnb 150 Euro.
Das ist ein richtig geiles Wochenende eigentlich, was du da bekommen hast. Du gehst dann auch noch in die Saunawelt.
Ja, genau, aber pass auf. Also ich mache kein Airbnb. Wir hatten das Thema ja schon mal, weil ich mich so ein bisschen schwer damit tue, bei fremden Leuten in der Wohnung und so, ne? Und jetzt ist es natürlich so, jetzt habe ich diesen Gutschein, der wahrscheinlich. Also 150 Euro ist viel Geld, aber wenn ich jetzt wirklich sage, okay, ich will 2-3 Nächte irgendwo machen, dann reicht das ja eigentlich nicht. Das heißt, ich müsste mich jetzt extra auf der Plattform anmelden, um dann trotzdem noch Geld draufzulegen. Und deswegen wäre jetzt meine Frage, würdest du einfach mit mir vielleicht Gutschein tauschen wollen oder irgendwie so? Man müsste wirklich so eine Plattform, wo man so Gutscheine untereinander dealt.
Ja, wir können schon mal ein bisschen dealen eigentlich miteinander, Martina.
Findest du nicht? Also man kann dann so einen Tausch machen. Das Lustige ist auch, ich glaube MyDays gehörte ja eine Zeit lang zur Pro7-Sat1-Gruppe. Und dann haben alle Mitarbeiter einen Gutschein bekommen von MyDays. Ich glaube, der hatte einen Wert von ungelogen 70 oder 75 Euro. Also echt auch nicht zu verachten.
Oha, ja, das ist schon was.
Genau, dieser Gutschein war dann gültig, ich glaube auch 3 oder 4 Jahre. Ende letzten Jahres, am 31.12., wäre er dann abgelaufen. Und dann habe ich einfach nur kurz vor Schluss habe ich den Gutschein eingelöst für eine Massage, für die ich jetzt nochmal Zeit habe bis 2025, um die eigentliche Massage einzulösen, okay? Es ist wirklich, also diese Gutscheinnummer ist irgendwie.
Was hast du für eine genommen? Hast du die Hot Stone oder die ich laufe mit meinen Füßen über deine Wirbelsäule Massage gewählt?
Nee, das ist eine ayurvedische heiße Ölmassage oder irgendwie sowas.
Oh, das ist aber geil. Also ayurvedische Massage, glaube ich, habe ich einmal gehabt, weil das auch so gratis dabei war in so einem Wellness-Wochenenden-Paket. Und ich weiß nicht, was die da gedrückt hat für Knöpfe bei mir, aber ich habe geschwitzt wie die Sau danach. Wirklich, die hat mich so aktiviert, diese Frau. Ich war danach entspannt und bereit, den Marathon zu laufen gleichzeitig. Es war ganz, ganz, ganz verrückt. Also du kannst dich eigentlich drauf freuen.
Ja, ja, also ich finde es halt nur so absurd, dass du löst den Gutschein ein, um dann wiederum einen Gutschein zu haben, der dann nochmal irgendwie so ein paar Jahre Verjährungsfrist hat. Nee, aber ich freue mich, ich brauche ehrlich gesagt dringend eine Massage. Ich war Anfang September, weiß gar nicht, ob ich das erzählt hatte, war ich ja mal in Norddeich für über eine Woche und habe mich dann da ziemlich spontan für so eine halbstündige Thai-Massage angemeldet, weil ich einfach wirklich das Gefühl hatte, ich brauche mal wieder jemanden, der mich durchwalkt. Ist das? Das ist nichts für die. Nein, wir haben ja gesagt, eine Ekelkasse. Das ist nur die Dirty Cash. The Dirty Cash.
Ja, nee, das fand ich war metaphorisch ein bisschen subtiler. Da hast du dich ein bisschen zurückgehalten.
Sehr gut.
Da musst du den Geldbeutel noch nicht aufmachen. Das sage ich dir dann schon.
Dankeschön. Und die hat, Alter, die hat, also da habe ich wirklich, danach tat mir 3 Tage lang alles weh. Währenddessen dachte ich noch so, ja, du könntest ruhig ein bisschen mehr zupacken, aber die 2-3 Tage danach, ich war fix und fertig mit der Welt. Ich weiß nicht, was die mit mir gemacht hat, echt. Und da habe ich halt auch wieder gemerkt, ja, ich bin jetzt Ende 30, bin nicht mehr so beweglich und deswegen kommen dann eben so Gedanken wie, Martina, du hast diesen Gutschein, dann geh mal schwimmen. Merkst du das? Das hängt alles miteinander zusammen.
Ja, ja, alles ist connected.
Also heute gehe ich, es ist natürlich das Wetter super, ich müsste auch dringend meine Mutter mal anrufen, aber heute gehe ich mit Sicherheit schwimmen.
Sehr gut. Du, ich hätte ein anderes Thema noch, weil bei mir jetzt wieder die Uni losgegangen ist und ich bin so ein bisschen enttäuscht.
Oh.
Nicht so sehr jetzt von der Uni, aber ich muss wirklich mal so ein bisschen ranten über die Studenten einfach.
Lästern, ja.
Du musst dir vorstellen, in der Uni, da ist irgendwie, ist der Kontakt so ein bisschen lose, da ist man so, ist man sich einander nicht verpflichtet, so man ist sich natürlich nicht verpflichtet, aber man ist so ein bisschen, ist so eine Distanz einfach zwischen jedem. Außer man kennt sich dann vielleicht mal oder macht man ein Referat zusammen, aber ich finde, in der Uni kommt man nicht so richtig zusammen.
Okay.
Weil die Leute immer so ein bisschen zurückhaltend sind irgendwie und in der Uni, glaube ich, ist auch immer so ein bisschen der Anspruch, dann soll man ja, also man will ja auch nicht dumm rüberkommen, weil man ist ja schließlich in der Universität.
Im Masterstudiengang ja auch noch bei dir.
Ja, ja, und dann ist aber immer so ein bisschen abwartend und so, lieber sage ich nichts, obwohl es auch überhaupt nichts geht, weil zum Beispiel der zweite Termin jetzt, den ich von einem Seminar hatte, war im Museum.
Mhm.
Man muss sich vorstellen, es geht gar nicht um diesen Vortrag dann von diesem Kerl in der Bibliothek, sondern nur um das Stehen vor Museum und auf das Warten reinzugehen. Das waren vielleicht 2-3 Minuten. Das hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit. Dann stehst du da im Kreis zu 12 und keiner
sagt was.
Keiner kommt irgendwie aus sich raus.
Ja.
So alle stehen nur so da. So man hat kein Thema miteinander. Man sagt auch nicht Tschüss irgendwie danach und so. Und dann der Dozent hat dann halt irgendwie so, glaube ich, das Gefühl der Verantwortung, dass er irgendwas sagt. Und dann ist es einfach nur maximal unangenehm, weil keiner locker ist. Und das hat mich, ja, das, also mich hat es nicht aufgeregt, aber ich bin so ein bisschen enttäuscht einfach davon, weil ich verstehe es irgendwie nicht ganz. Ich weiß nicht, warum man da nicht lockerer ist.
Aber warum übernimmst du dann nicht das Ruder in dem Moment?
Ja, du, habe ich versucht. Ich habe dann auch, wie sage ich das? Sagen wir mal so, ich bin einfach auch einmal ignoriert worden, als ich was gesagt habe und so. Also ich, ja.
Ja, also das, was du sagst, ist meine absolute Horrorvorstellung. Deswegen hasse ich Partys, deswegen kann ich nicht socializen, deswegen glaube ich, bin ich auch, oder deswegen glauben viele Leute, glaube ich auch, ich wäre eine Rampensau, weil wenn ich zu sowas gehe, dann gehe ich so gut vorbereitet, dass ich immer ins Lied gehe.
Ja.
Also ich hätte dann für diese Ausstellung mir alles durchgelesen vorher und hätte mir wirklich ungelogen Themen überlegt, damit ich dann sozusagen, wenn ich da hinkomme, schon so richtig sagen kann, hey, ich habe gesehen, das wird super spannend und so, ich weiß nicht. Also und dann bin ich in dem Punkt, wo dann viele denken, ich bin nervig, weil dann rede ich die ganze Zeit, um das zu überbrücken.
Ja, du musst dir halt denken, wenn du da so after work bist oder auf einer Party, dann läuft da immerhin noch Musik und du kannst was trinken. Und wenn du halt, wenn wirklich nichts zum Reden ist, dann kannst du auch ein bisschen zum Tanzen gehen oder so. Oder man spielt halt was miteinander. Aber da war wirklich so einfach kein Entrinnen. Mir ist es auch unangenehm ein bisschen gewesen, aber ich bin mittlerweile so weit, dass ich dann so fast ein bisschen grinsen muss und dann schaue ich mir das so an und denke mir so, ja, was habt ihr denn alle? Sag doch mal was. Aber egal, ich habe immerhin auch eine Sache mitgenommen von diesem Termin. Eine Sache lernt man ja immer, sagt man so schön. Und das wollte ich natürlich hier auch dir und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben. Und zwar die Visitenkarte. Die Visitenkarte, die hatte früher oder ursprünglich eigentlich eine andere Funktion. So heute ist es eigentlich nur noch eine Kontaktkarte, wo man einfach Kontakt austauscht. Und ja, eigentlich Leute, die heute noch eine Visitenkarte haben, die sind auch 35 plus. Also ich finde, eigentlich ist es überholt. Wer eine Visitenkarte hat, bisschen weird.
Eigentlich kenne ich das jetzt sozusagen bei mir in der Branche. Also im künstlerischen Bereich wird ja manchmal nur noch so eine Karte mit einem QR-Code überreicht.
Ja, ja, das habe ich nämlich auch bekommen, als ich den Beitrag bei euch gemacht habe.
Ja.
Hat mir der Protagonist, mit dem ich Kontakt hatte, so der hat meine Nummer, mit dem habe ich ja auch geschrieben. Ich habe seine Kontaktkarten.
Ja.
Und am Drehschluss hat er mir einfach kommentarlos seine Visitenkarte gegeben.
Ja, ja. Also ich...
Ja, ich habe sie dann weggeschmissen. Ich hab doch deine Nummer, habe ich mir gedacht, was soll denn das?
Aber du wolltest ja auf was anderes hinaus.
Genau. Also Visite heißt ja eigentlich, steht eigentlich für Besuch.
Ja.
Und das war früher, war das eine Besuchskarte. Heißt, wenn dir einer eine Visitenkarte gegeben hat, dann war das wie eine Einladung. Und du konntest dann mit dieser Visitenkarte, bist du dann eben zu dem hin.
Ah.
Dann geht das davon aus, dass das eher ein geldiger Kollege war, der dann auch irgendwas hat in Richtung Portier oder Sekretär, Empfangsdame, pipapo. Und du gehst dann hin mit deiner Karte, stellst dich halt vor, sagst, was dein Anliegen ist. Und je nach Anliegen wird dann eine der 4 Ecken dieser Visitenkarte abgeknickt. Und jede Ecke hat quasi eine Bedeutung. So, und dann weiß der Gastgeber, der kriegt dann die Karte und dann ist es für den wie so ein Briefing, dann weiß der, warum die Person jetzt da ist. Und es war halt eben, wir waren in der Bibliothek und die sammeln wirklich jeden Scheiß. Es ist brutal. Die sammeln sogar irgendwelche Flyer vom Hotel Enzian und so weiter. Es ist interessant, weil du kannst halt danach sehen, wie damals zum Beispiel die Preise waren auf der Speisekarte, was die für Interieur hatten. Also schon interessant, aber halt erst 20 Jahre später. So, und bei den Visitenkarten war es halt auch so, dass denen oft eine Ecke gefehlt hat oder dass halt die Ecken abgeknickt waren. Und das war ja die ursprüngliche Verwendung. Das fand ich irgendwie eigentlich ganz interessant.
Ja, aber jetzt mal ohne Mist, das finde ich eigentlich echt ganz cool. Bei sowas finde ich es wirklich schade, dass das aus der Mode gekommen ist. Also, dass man wirklich eher so sagt, das ist jetzt wirklich auch nur für dich. Also, ich meine, dass man dann 300 über Vista Print hat produzieren lassen für 9 Cent das Stück plus 4,99 € Versandkosten. Aber das finde ich ist eigentlich eine schöne Idee. Ich habe nämlich schon oft überlegt, eigentlich würde ich ganz gerne bei mir hier in München wie soll ich das sagen? Also man hat ja so viele Kontakte, so gerade beruflicher Natur, und jeder ist immer so, lass mal einen Kaffee trinken oder so. Aber du schaffst es ja immer alles gar nicht. Und da habe ich schon ganz oft gesagt, eigentlich fände ich es witzig, man macht wie so eine Art, also weil ich auch diese Vorstellung irgendwie so cool finde, wie so ein monatlicher Salon. Und du lädst aber halt immer jeden Monat nur so 5, 6 Frauen sind es meistens oder Leute ein. Und mit denen gibt es dann Kaffee und Kuchen und dann wird halt vielleicht auch ein Thema vorbereitet, damit es halt nicht weird ist, wie vor der Bibliothek rumstehen. Und die kriegen dann aber halt auch, weißt du, sowas Insider-mäßiges, dass sie dann sagen auch, geil, ich war dabei oder so. Und dann finde ich sowas natürlich schon ganz cool.
Da willst du so einen elitären Kreis um dich bilden.
Ja, oder? Also ich finde schon irgendwie so, das ist so, ich weiß nicht, ich gucke ja immer ganz gerne, und gerade wenn es jetzt so Herbst und Winter und Weihnachten wird, gucke ich ja immer ganz gerne so alte Serien wieder. Und eine Serie, die ich immer gucke, jedes Jahr, von vorne bis hinten, ist Sex in the City. Und dann kommt immer so dieser, weiß ich nicht, so dieser New York-Vibe, wo die ja auch dann öfter mal so auf so Partys sind. Irgendwie denke ich mir manchmal so, es wäre schon cool, so zu sein, aber zurück auf meinen sehr faulen, fetten Schweinehund, ich bin halt dann doch irgendwie zu faul oder, weiß ich nicht, alles andere ist dann immer wichtiger. Aber in dem Zuge fände ich das schon cool, wenn man dann sozusagen das auch noch so richtig per Post oder so verschickt. Und dann ist das vielleicht wirklich nur so eine Karte mit einem QR-Code und das müssen die dann einscannen. Und dann steht dann da, du persönlich bist eingeladen, zu Martina in die chaotisch unaufgeräumte Wohnung zu kommen und mit der Kaffee und Kuchen zu trinken.
Ja, aber vielleicht kommt es ja wieder, weil ich glaube, das ist so, man kann es mit den Fotos eigentlich ganz gut vergleichen. Ich finde, so ein Foto, was du entwickelt hast und in der Hand hältst, hat irgendwie einen anderen Wert oder schaust du anders an, als die Fotos, die du am Handy einfach knippst. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass vielleicht das irgendwann wieder kommt, dass du sagst, okay, Visitenkarte, wenn man so eine bekommt, das ist nochmal so, weißt du, das ist wie so eine höhere Geste. Wenn man sagt, du, bei dir mache ich nicht irgendwie einmal auf Folgen drücken bei Insta, sondern wir tauschen Karten aus. Vielleicht kommt es ja wieder, man weiß es ja nicht.
Deswegen ist es ja auch so, dass Leute, die diese Karten noch haben, also die werden ja immer aufwendiger. Das ist ja kein Papier mehr, das ist so richtig harter.
Ja, so Tonpapier.
Ja, das ist sogar mehr als Tonpapier. Und dann mit so einer Prägung und solche Sachen. Also es gibt ja richtig, richtig geilen Scheiß, was du machen kannst.
Ja, ja.
Und allein das finde ich, also nochmal Rückbezug auf den Büroartikel-Fetischismus, den wir ja neulich als Folge hatten. Allein die Vorstellung, sich sowas aussuchen zu können, finde ich natürlich dann auch sehr schön. Vielleicht ist es, oder man nimmt eine Karte, die man laminiert. Über das Laminieren sollten wir auch unbedingt mal reden.
Weißt du was, da würde ich mich, also muss ganz ehrlich sagen, ich will jetzt irgendwie auch so eine Karte haben. Also ich hoffe, dass vielleicht mal eine Rennflatter bei mir in den Briefkasten. Jetzt bin ich direkt angefixt.
Ich habe deine Adresse gar nicht.
Ja, das ist das geringste Problem. Die teile ich dir gleich mit.
Wir machen einen Podcast zusammen und dann erfahre ich endlich deine Adresse. Yeah.
Du, Martina, ich habe ja noch eine Frage an dich.
Ja.
In welchen Momenten hast du den Drang, andere Menschen zu schulen?
Zu schulen?
Ich habe jetzt schulen als Wort gewählt. Kannst auch das Verhalten zu korrigieren, zu belehren, ungefragt einzuwirken auf irgendjemanden.
Uff. Okay, ich habe dir ja in der ersten Staffel erzählt, dass ich latent sexistisch bin beim Autofahren. Und ich glaube, ich muss auch leider zurück in diesen Kontext. Also Leute, die nicht blinken, Leute, die immer in der Mitte fahren, also bei einer dreispurigen Autobahn immer auf der mittleren Spur, da bin ich im Auto sehr laut und sage auch gerne Dinge dann laut zu meinem Vordermann im Auto. Na, das mit dem Blinker, ne? Das funktioniert so, dass man den Finger zu diesem Hebel bewegt und dann den Hebel nach oben oder nach unten drückt. Dann weiß ich auch, dass du gleich bremst, weil du nach rechts abbiegen willst.
Ja, aber ich würde es einmal gerne hören, wie es wirklich abläuft im Auto, weil ich glaube nicht, dass du so freundlich dann redest. Kannst dich einmal reinversetzen und einmal...
Nee, also diese Dinge sind schon eher so passiv-aggressiv.
Ah, okay, du bist eher der Typ.
Also
diese
Dinge sind nicht so, du Arschloch, sondern, sondern das ist wirklich, oder was ich ja ganz oft auch sehe, oder du weißt oft, dass da einer vor dir rumruckelt, auf der mittleren Spur oder auf der rechten, weil er am Handy spielt.
Ja.
Und da ist es auch eher so dieses, dass ich dann so da sitze und denke, ja, alles klar, dann hoffe ich doch einfach, dass du jetzt gleich stirbst. So.
Ja, gut.
Das sind Momente, in denen möchte ich Menschen schulen.
Ja, ich habe das nämlich meistens in der Fußgängerzone.
So
Leute, die trödeln, Leute, die Einfach querfeld einlaufen. Leute, die das Rechtsfahrgebot, was für mich eigentlich auch für Fußgänger gilt, ist so ungeschriebenes Gesetz, die das nicht beachten. Leute, die einfach aus dem Nichts stehen bleiben. Leute, die, habe ich auch schon beobachtet, die in der Fußgängerzone vor mir gehen, irgendwelche Excel-Tabellen zoomen auf ihrem Handy.
What? Okay.
Krieg ich voll das Kotzen. Also ich raste da dann auch nicht aus, aber was ich dann schon diesen... Weißt du, diesen zu oft. Und wenn das halt dann auch schon vor der Arbeit passiert, dann bin ich schon immer set up. Wirklich, weil das verstehe ich einfach nicht. Das sind so Sachen, die ich einfach dann ein Stück weit nicht nachvollziehen kann. Also ich habe es noch nie gemacht. Ich habe noch nie jemandem gesagt, hier, mach mal die Augen auf oder irgendwie sowas. Habe ich noch nicht gemacht. Aber innerlich hole ich den Zollstock und lege schon die Finger des Patienten bereit, um ordentlich, du weißt...
Komm, ey, ich leg dich mal übers Knie und dann versuche ich dir mal richtig den Hintern, du. Ha? Hast du keine Kinderstube oder was? Hat dir keiner beigebracht, dass du ein flüssiges Mitglied in dieser Gesellschaft sein sollst und dass du immer nach vorne läufst, immer mit dem Strom gehen, nicht einfach stehen bleiben? Was genau ist es? Also was genau, ich möchte gerne, dass du das Gefühl beschreibst, was genau passiert da in dir?
Ich glaube, es ist gar nicht so tiefgreifend, das ist ein relativ stumpfes Gefühl. Ich will mich da jetzt auch nicht irgendwie moralisch groß erheben. Mich nervt es bloß einfach so, weil ich glaube, ich finde es ein Stück weit rücksichtslos. Es ist natürlich eine Kleinigkeit, deswegen, es ist immer zu klein, um was zu sagen, aber es ist immer so ein kleines Ärgernis. Weißt du, was ich meine? Es ist nicht genug und ich sage eh selten was. Auch wenn ich irgendwie sehe, dass sich jemand mal vordrängelt und so, dann bin ich eher der Typ, der mit der einen, hatten wir auch schon mal die eine Augenbraue hochgezogen, wo ich dann so ein bisschen so gucke.
Ja.
Und dann schaue ich, ob ich die Leute mal erwisch, weißt du, mit den Augen. Aber ich bin dann auch nicht so, dass ich sage so, entschuldigen Sie, Sie haben sich vorgedrängelt, wollen Sie sich bitte wieder hinten anstellen, weil ich irgendwie dieser Typ auch nicht sein will, weißt du. Und das ist wie so eine Pattsituation mit mir und dann lasse ich das mal so ein bisschen über mich ergehen und suche dann vielleicht mit Leuten, die auch bedrängelt wurden oder vorgedrängelt wurden von den anderen, versuche dann irgendwie da mal einen Augenkontakt und dann so ein, irgendwie sowas zu machen.
Gestern war ich auch im Edeka um die Ecke, ein bisschen was gekauft. Und dann war die Schlange an der einen geöffneten Kasse wieder ewig. Und dann hast du ja immer dieses, wenn dann die zweite Kasse aufgemacht wird. Du meine Güte.
Ja, stimmt, das ist auch immer so ein Moment. Unfassbar.
Als wäre es wirklich eine verhungerte Meute irgendwelcher Viecher, rennen die Leute an die andere Kasse. Und dann kommt es ja oft noch zu diesen Diskussionen, weil dann von der hinteren Schlange an der einen Kasse, die nach vorne preschen, dann sind die ja auf einmal vorne.
Ja.
Und die halt ein bisschen langsamer rüberlaufen und nicht ganz so ausgezehrt und verzweifelt wirken wollen, sind auf einmal hinter denen, die vorher hinter ihnen waren. Und dann führt das ja manchmal zu Diskussionen. Und ich bleibe immer an der Kasse stehen, an der ich stehe, weil ich mir denke, ja, also ich habe in meinem Leben schon sinnloser Zeit verschwendet. Ich kann jetzt hier einfach stehen bleiben.
Ja, ich wechsle auch bloß rüber, wenn sie es wirklich anbietet. Und selbst dann kam es auch schon vor, dass sich irgendwie Leute vorgedrängelt haben, obwohl ich nur einen Eiran oder so in der Hand hatte. Weißt du, ich mache bloß zack, zack und dann bin ich wieder weg. Und ich belasse es dann auch immer dabei, dass ich mich dann, dass ich mich dann so ein bisschen in die moralische Hängematte zurücklege und mir so denke, so, ah ja, okay, das hast du jetzt halt, also das hast du jetzt gebraucht, weiß ich nicht, aber. Ja, ich glaube, du weißt, was ich meine.
Man hat trotzdem innerlich das Gefühl, ich bin ein bisschen besser als du, ne? Weil ich das nicht nötig habe.
Ja, und ein kleines bisschen vielleicht, aber ich habe das nicht nötig.
Und trotzdem habe ich, manchmal habe ich schon auch so dieses Gefühl, irgendwann, glaube ich, wird es mir passieren, dass ich dann trotzdem vor einer Person stehe und sage, passen Sie mal auf. Sie glauben jetzt, Sie haben hier den Sieg eingefahren. Was Sie nicht wissen ist, dass ich fortan Sie und Ihre ganze Familie verfolgen werde. Ich werde Sie wochenlang und monatelang beobachten und irgendwann, wenn Sie nicht mehr daran nachdenken, darüber nachdenken, dass Sie das heute gemacht haben, dann wird etwas passieren und dann wird das meine Rache sein.
Nein, Martina, du musst sagen, und ich werde Sie finden und dann werde ich Sie töten. Liam Neeson, Taken. Kennst du den Film?
Ja, natürlich.
Ich dachte, du machst dieses Telefonat jetzt nach, Mensch.
Ach so, nein, gar nicht. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Nein, es ist wirklich so dieses, ich habe ja diese Idee für so eine Geschichte, die ich irgendwann mal schreibe, bei der es um Rache geht. Weil die meisten Leute versuchen ja so instantly so Rache auszuüben. Zum Beispiel, indem dann irgendeiner mit dem Schlüssel einen Kratzer ins Auto macht, wenn er halt irgendwie, keine Ahnung, dann auf dem Supermarktparkplatz
Reifen aufstechen.
Sieht, das ist so, ja genau. Und das ist total lächerlich. Du musst wenn, ich habe also, es gibt so 2, 3 Menschen in meinem Leben, da denke ich immer so, in 20 Jahren wird etwas bei dir passieren. Und dann wirst du so einen Brief finden. Erinnerst du dich noch? Und dann werde ich diejenige sein, die wirklich nach 20 Jahren, also eine Rache, eine richtig gute Rache muss reifen. Ne?
Ja.
Rache muss reifen. Und wenn du dann nämlich nach 5 oder 10 Jahren immer noch denkst, du hast es verdient, dann, ja.
Ja, Rache ist ja bekanntlich süß.
Ja.
Aber Rache ist auch Blutwurst. Das verstehe ich aber nicht.
Blutdurst.
Blutdurst?
Ich glaube, es ist einfach nur ein Schreibfehler.
Sag mir bitte nicht, dass ich mich jetzt gerade so blamiere und meinen Fruchttiger-Moment hier gerade habe und das mein Leben lang falsch verstanden habe. Ich habe immer verstanden, Rache ist Blutwurst.
Ich glaube schon, Rache ist Blutwurst. Ich glaube aber einfach, dass das einfach früher ein Schreibfehler war und eigentlich ist es Rache ist Blutdurst. Ich verarsche dich nur. Ich hab keine Ahnung. Ich kenne den Spruch, Rache ist Blutwurst nicht.
Kennst du nicht?
Nein.
Ja, das ist halt eben auch so eine Redewendung und ich habe mir gerade gedacht, ich verstehe die gar nicht. Weil Rache ist süß, klar. Dann kriegt man halt seine Genugtuung und drückt dem anderen noch schön eins rein und lädt schön seinen ganzen Ärger ab. Aber Rache ist Blutwurst. Blutwurst mag jetzt auch nicht jeder, oder? Süß mag schon jeder, aber eine leckere Blutwurst.
Ich habe früher Blutwurst gegessen. Rache ist Blutwurst. Falls das irgendjemand da draußen erklären kann.
Bitte schreibt, lasst es uns wissen. Würde mich auch echt interessieren, wie man auf den Schmarren gekommen ist.
Ansonsten muss man da halt vielleicht auch nochmal in so eine Bibliothek und so ein Buch suchen. Redewendungen aus dem 18. Jahrhundert. Ja. Und dann, nee, ich wollte nur ganz kurz, weil du sagtest mit der Bibliothek, ne? Ich finde es ja, mein Dad ist ja Historiker, der schreibt ja gerade die Geschichte meiner Familie auf, was ich sehr witzig finde. Und in dem Zuge musste er auch so in Archive und so, ne? Und was es alles an Archiven gibt in Deutschland, ja, ist ja wirklich richtig krass. Also dann fährt der irgendwo hunderte Kilometer in irgend so ein Archiv also einer meiner Vorväter war halt Kirchenmaler. Mein Vater versucht nachzuzeichnen, wo der überall tätig war und wo, so. Und dann gibt es eigene Archive nur von der Kirche, in der halt dargelegt wird, welcher Maler wann in welcher Dorfkirche welches Fresko restauriert hat. Also es ist wirklich, dann gibt es ja irgendwie so Friedhofsverwaltungen, wo er dann auch versucht hat, irgendwelche Gräber zu finden, wo du dann irgendwie in irgendwelchen Archiven, wer wo von wann bis wann irgendwie lag. Es gibt eigene Archive dafür, welche Grundstücke wann wem gehört haben. Keine Ahnung, es gibt Archive, obwohl die dann meistens keine Daten rausgeben dürfen, weil Datenschutz. Und dann gibt es verschiedene Fristen, bis wie viele Jahrzehnte nach dem Tod welche Daten eingesehen werden dürfen und was nicht. Also es ist wirklich, ja. Also Deutschland ist wirklich.
Ja, 70 Jahre, glaube ich, sind es. 70 Jahre muss man warten.
Ja, nicht bei allem eben. Es gibt so andere Fristen, ja. Gerade auch so, wer darf erfahren, wo dein Grab ist, wo man so denkt, wen interessiert das noch, datenschutztechnisch, wenn ich tot bin, bin ich tot. Dann kann der das doch 3 Jahre später erfahren, wo ich liege. Was wird er denn machen? Also so.
Draufpissen?
Ja, okay, gut. Aber da müsste man jetzt wiederum gucken, wie oft pisst irgendwo in Deutschland einer auf dem Grab. Aber wobei.
Das wäre mal interessant eigentlich, gell? Das ist so die Quote.
Wobei, man darf ja nicht vergessen, bei den Zahlen von AfD in Bayern und Hessen, es kommt mit Sicherheit in Zukunft wieder öfter vor.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ja, dann gibt es dann den Ausländerfriedhof und da wird dann fett drauf gepisst,
ja,
von,
genau,
der AfD.
Aber naja.
Ja, früher wurden noch komische Sachen für uns heute irgendwie auch dokumentiert. Weil du jetzt halt eben auch einiges aufgezählt hast, kam mir noch ein Fact von diesem Bibliotheksbesuch. Und zwar wurde früher, in Innsbruck war das zumindest so, wurden immer auf diesen Flugblättern, glaube ich, waren es, immer die An- und Abreisenden auch genannt oder aufgeführt. Sprich, wenn du irgendwie, dein Pferd braucht wieder neue Hufeisen. So, und dann liest du zum Beispiel, der Obermeier Peter kommt nächste Woche, das ist der Schmied. Und dann weißt du, okay, der kommt, da kannst du mit deinem Anliegen hin. Oder der Goethe war ja auch mal in Innsbruck und so. Dann weiß man, wer kommt und wer wieder fährt. Und so kann man halt eben heute auch nachvollziehen, wo der Goethe zum Beispiel halt seinen Urlaub auch mal gemacht hat.
Ja, eigentlich ist das schon geil. Was ich ja auch total liebe, sind so Museen, die sich nur mit so einem ganz kleinen Ausschnitt von etwas beschäftigen. Zum Beispiel werde ich irgendwann mal ich war jetzt in Saarbrücken gewesen und auf der Strecke von Saarbrücken zurück nach München fährst du wirklich keine Ahnung wie viel, ich glaube 80 Kilometer über die B10, glaube ich, ist das, irgendwo zwischen Pirmasens und Karlsruhe fährst du da auf diese Bundesstraße und dann kommt man an Hauenstein vorbei und da gibt es ein Museum für Schuhe. Und meistens ist es ja so, dass das angesiedelt ist in einer bestimmten Region, weil diese Region irgendwann mal dafür bekannt war, dass sie, also ne, so. Ja. Und mich würde das trotzdem mal interessieren, weil ich dann so denke, geil, dann siehst du wahrscheinlich Schuhe aus früheren Zeiten und sowas mag ich dann so. Also ich,
ja, da komm mal vorbei, weil in Hall, Hall in Tirol ist fürs Geld früher bekannt gewesen, da ist ein Münzmuseum.
Ja, geil.
Die haben richtig Para damals gemacht und da kannst du dir einfach alte Goldtaler anschauen und Dukaten auch geiles Wort.
Ja.
Dukaten, finde ich, muss man wieder zurückbringen,
ja, das Wort. Ja. Ja, du, wie gesagt, bei den Zahlen von AfD und in Bayern und Hessen, es kommt alles wieder, keine Sorge. Ja, der Euro ist gescheitert. Wir holen die Dukate zurück. Und eigentlich mag ich sowas. Man müsste viel, viel mehr Zeit, habe ich schon mal überlegt, wirklich mal so einen richtigen Rundtrip machen. Ist es in Rothenburg ob der Tauber? Da hat eine Freundin von mir ein Haus. Da gibt es zum Beispiel ein Dackelmuseum. Ist auch geil.
Kann man da mal so einen Dackel dann streicheln oder sind die alle schon, haben die alle schon das Zeitliche gesegnet?
Ja, das weiß ich nicht. Es wäre halt mal interessant rauszufinden. So. Also über die Rolle des Dackels wahrscheinlich in der deutschen Gesellschaft. Und eigentlich sind es ja Jagdhunde. Also denen darfst du die Wurst nicht klauen. Ich glaube, dann werden die fuchsig.
Ja, die haben, glaube ich, früher die Enten aus dem Wasser geholt.
Genau. Und da dann irgendwie so 2-3 Stunden durchlaufen und dann sich das durchlesen. Und in dem Moment denkt man, geil. Und dann schon 10 Minuten später beim Kuchen weißt du die Hälfte nicht mehr. Aber ja. Was mich immer auch interessiert hätte, wäre tatsächlich Geschichte zu studieren und solche Sachen irgendwie, ja, sich da so ein bisschen in der Vergangenheit verlieren. So, Entschuldigung. Jetzt du.
Ich hatte noch eine Frage.
Ja.
Jetzt ist die Frage, ob wir das jetzt noch machen wollen, weil die könnte theoretisch viel aufmachen, die Frage, oder wir heben uns die für die nächste Folge auf.
Also das ist natürlich jetzt super unfair, weil jetzt bin ich natürlich neugierig.
Jetzt ist die Frage, ob du auch den Leuten gönnst oder ob wir hier den Sack zumachen.
Na, also ich sag mal so, bei dem, was ich normal immer rausschneiden muss, müssen wir schon noch ein bisschen aufnehmen.
Müssen wir noch ein bisschen was aufnehmen? Dann stelle ich dir mal die
damit
Frage.
Damit wir ordentlich Fleisch haben, wo ich dann rechts und links alles wegschmeiße. Ja, damit dann nur noch das Herz übrig bleibt. Ihr wisst ja gar nicht, was ich da alles immer so abschnipple vom kleinen Tobi und mir.
Jetzt ist aber ein bisschen weird geworden.
Der Beschnitt. Darf es ein bisschen mehr sein?
Himmelswillen.
Hm? Okay, die Alte dreht durch. So. Ich sollte mal Luft in mein Zimmer lassen hier.
Ja. Ich stelle mal die Frage. Und zwar, denkst du in der ersten oder in der zweiten Person? Und ich will gleich noch anfügen, dass ich nicht glaube, dass immer bloß eins ist, sondern ich glaube, man hat so eine Tendenz in manchen Situationen. Sagst du dann zu dir, keine Ahnung, dir fällt zu Hause die Schüssel runter. Sagst du dann im Kopf oder faselt dein Gehirn eher irgendwie was, so Mensch, was mache ich denn? Warum passe ich denn nicht auf? Oder sagst du eher, bist du eher der Typ, der sagt, Mensch, Meier, was machst du denn schon wieder für eine Scheiße? Warum stellst du dich denn so an?
Letzteres. Also ganz oft, dass ich zu mir sage, Mensch, Beils, Alte, was machst denn du schon wieder? Wenn ich meine Schlüssel verliere und sie ewig suche, obwohl ich sie in der Hand habe, gerade wenn mir was runterfällt, ganz, ganz oft, dass ich über mich selbst schimpfe.
Aber du machst es dann bloß beim Schimpfen, oder? Beim Schimpfen gehst du ins Du, da gehst du dir selbst gegenüber, aber so, wenn du einfach im Alltag bist und irgendwie denkst, oh, was kaufe ich jetzt, dann nehme ich noch ein paar Äpfel mit oder so, denkst du ja nicht so, ach Martina, jetzt kauf doch mal den Apfel.
Nee, stimmt. Also beim Einkaufen mache ich dann eher sowas wie, oh, jetzt.
Jetzt gucke ich mal hier, jetzt gucke ich mal da.
Naja, manchmal sage ich auch sowas wie, oh, dann gönnst es dir doch mal. Also ich glaube tatsächlich immer, wenn es, das ist sehr interessant, pass auf. Ich glaube, die Formel ist immer, wenn man das Gefühl hat, das ist jetzt eine peinliche Situation oder jemand anderes könnte jetzt etwas über einen denken oder könnte verurteilen, dann glaube ich, mache ich das. Also wenn ich jetzt zum Beispiel was Süßes kaufe und eigentlich weiß ich ja, ich will ja nicht, dann glaube ich, würde ich beim Einkaufen immer sagen, ja, das darfst du dir heute mal gönnen. Wenn ich jetzt aber nur einen Salat kaufe, so würde ich mal sagen, ja, ich bräuchte mal wieder einen Salat.
Okay, also, aber du würdest du sagen, es ist irgendwie in so Momenten, wo es halt eben vielleicht peinlich ist, wo es vielleicht für dich in Anführungszeichen eine Niederlage ist. Also ich habe so das Bild im Kopf, dass die Martina was falsch macht Und dann stellt sich die Martina aber auch sich gegenüber in den Kreis von den anderen, die da stehen mit verschränkten Armen, ein bisschen näher ans Mikro, und so den urteilenden Blick haben. Stellst du dich dann zu der Gruppe dazu und zeigst quasi auch mit dem Finger auf dich?
Ja, nicht bewusst, aber ja. Genau das ist das, was ich glaube. Ich glaube, aus dem Unbewussten sich in die Gruppe stellen und auf sich selbst drauf gucken, distanziere ich mich und gehe dann in diese Art der Sprache mit mir selbst.
Das ist interessant. Ich finde, das sagt, glaube ich, schon viel über einen selbst aus. Und ich glaube, wenn man da so ein bisschen auch mal bei sich selber auch mal überlegt, in welchen Momenten man vielleicht irgendwie so auch redet und so, ich glaube, das kann dann auch mal gute Einblicke irgendwie geben, oder?
Ich habe immer wieder zwischendurch das Gefühl, du versuchst eigentlich hier so ein Psychogramm von mir zu erstellen oder irgendwie sowas. Wie ist es denn bei dir? Also du musst ja irgendwie auf die Frage gekommen sein.
Ja, ich hab auch überlegt, bei mir unterscheidet sich das mit diesen Niederlagen zum Beispiel oder so persönlichen Niederlagen, wenn ich jetzt zu Hause die Schüssel runterfallen lasse versus ich gehe über die Straße und die Straße hat schon so Bodenwellen, weil die Sonne immer zu sehr drauf scheint und dann, wenn die Autos ja drauf stehen an der Ampel, dann wird die Straße so ein bisschen wellig. Weißt du, was ich meine?
Okay.
Und wenn du dann drüber gehst und du gehst so ein bisschen, du hebst die Füße nicht weit genug an, dann hast du so einen Stoppschritt, weißt du, und dann machst du einmal so einen Ungelenken. Das ist für mich peinlicher, als zu Hause meine Lieblingsschüssel kaputt zu machen, was mir auch schon passiert ist. Und ich bin aber in beiden Situationen, glaube ich, eher so, dass ich sage, mein Gott, was mache ich denn? Bloß der Unterschied ist, dass ich, wenn es zu Hause ist und es kriegt keiner mit, dann lache ich tatsächlich und versuche das einfach so ein bisschen, weil ich reg mich dann nicht drüber auf, aber ich bin dann so kurz konsterniert und denke mir so, mein Gott, was mache ich denn? Wenn es aber draußen passiert und ich da so einen kleinen Schrittfehler mache, dann ist es eher so, mein Gott, na jetzt heb doch mal die Füße an. Jawohl, jetzt habe ich tatsächlich in der Du-Version mit mir gesprochen, gell?
Ja, ich wollte gerade sagen.
Ja, scheiße. Ja? Schau, da kriege ich auch die Einblicke in mich selbst. Das ist so fruchtbar, was wir hier veranstalten.
Ich glaube, vielleicht ist das wirklich so, dass, also ich meine, so Sachen wie, mein Gott, was machst du denn da? Also jetzt, das sind ja Sachen, die sagen im Zweifel Eltern zu einem. Oder halt ein Geschwisterpaar, so, Mensch, bist du peinlich, was machst du denn? So, und vielleicht ist es dann halt so, dass man dann das so drin hat, dass man in diesen Situationen halt in diese Beobachterrolle aus Sicht der anderen wechselt.
Ja, aber bei dir ist es, also gehst du bei dir auch in die Beobachterrolle, wenn es keine anderen Beobachter gibt?
Ja, ja.
Also,
ja, ja.
Also dann selbst dann auch.
Ja, ja. Also wenn ich jetzt hier zu Hause bin und mir fällt was runter, dann sage ich auch, Mensch, Beilz, sag mal, bist du bescheuert oder was? Peinlich, was du da machst.
Jetzt habe ich noch eine Anschlussfrage.
Ja.
Magst du bestimmte Leute nur wegen des Bildes, das sie von dir haben?
Welches Bild hast du von mir?
Entscheidest du gerade, ob du mich magst oder nicht?
Aber das finde ich ist eine schwierige Frage.
Die ist richtig schwierig. Ich hatte bloß mal das Gefühl, weil ich mich mit einem, mit dem ich mich eigentlich ganz gut verstanden hatte, so ein bisschen zerkriegt hatte und das dann eben auch so ein bisschen in Frage gestellt habe, ob man so wirklich befreundet war oder ob einen die andere Person eigentlich nur deshalb irgendwie mochte, weil man sie in einer gewissen Weise gesehen hat, wie sie selbst gerne gesehen wird. Und man war aber eigentlich gar nicht so richtig auf der gleichen Ebene. Weißt du, was ich meine? Ist ein bisschen ASMR hier. Aber ein bisschen die Stimmung ein bisschen runterfahren. Ein bisschen ins Mikrofon reinflüstern, weil das sind ja alles total intime und schwierige Fragen. Die Martina ist total unter Druck. Sie zuckelt die ganze Zeit rum auf ihrem Stuhl und versucht einfach bloß der Antwort auszuweichen, weil sie ganz genau weiß, dass sie eigentlich niemanden mag und alle Leute nur... Nee, Martina, jetzt hau mal raus hier.
Nein, ich finde das schwer. Es ist nicht die Tatsache, dass man nie genau weiß. Das ist schön, wie ich bei der Antwort jetzt auch die Augen zumache und versuche...
Ganz sinnlich, ja.
Ganz tief in mir drin, ganz hinten in meinen Gefühlsecken und in meinen Gedanken... Ketten, die Antwort zu finden. Ist nicht genau die Schwierigkeit, dass man nie genau weiß, warum man jemanden mag, weshalb auch Beziehungen dann zum Beispiel kaputt gehen? Weil du weißt es ja eigentlich nicht. Also wie gesagt, ich wüsste jetzt gar nicht, wie du mich siehst. Wenn du mir jetzt sagen würdest, wie du mich siehst, könnte es vielleicht sein, dass ich dich dann nicht mehr mag, weil ich im Moment... eine Vorstellung davon habe, wie du mich siehst und deswegen mag ich dich, aber möchte ich es wirklich wissen? Das ist ja genau dann das, wenn doch dann in zum Beispiel jetzt das Übliche in Männer-Frauen-Beziehungen dann irgendwann nach Jahren mal rauskommt, weil die Leute vielleicht nie über irgendwas gesprochen haben. Ach, so siehst du das tatsächlich. Du siehst mich eigentlich nur als deinen Brutkasten, weil du gerne drei Kinder von mir willst, aber du siehst mich gar nicht als Sexobjekt, deswegen hast du eine Affäre, weil ich für dich nur die Hausfrau und Mutter bin, um jetzt mal das ganz extreme Beispiel zu sehen. Und dann dachte man, man mag diesen Mann, weil der einen eben als den absoluten Lebenspartner und Seelenverwandten sieht. Und dann stellt sich aber raus, dass der ein anderes Bild hat. Oder bin ich jetzt, habe ich deine Frage falsch verstanden?
Wir sind glaube ich schon ähnlich.
Ich glaube, dass das doch die Problematik in allen zwischenmenschlichen Problemen ist.
Und ich glaube, es ist immer so ein Verhältnis zwischen, so ich finde wirklich, dass meine Partnerin oder mein Partner irgendwie süße Eigenschaften hat und ich mag den wirklich oder sie wegen ihrer Person. So, die sagt ja zum Beispiel, oh, man kann mit dir gut reden. So, das heißt ja dann für dich wiederum, dann bin ich eine Person, mit der man gut Gespräche führen kann. Ich sehe mich selbst irgendwie auch gerne so. Und dann ist es, glaube ich, so gepaart mit dem, mir liegt was an der anderen Person, ich finde die irgendwie liebenswert und ich bekomme auch was zurück, weil die mich so sieht, wie ich vielleicht gerne sein würde. Und ich glaube, wenn das dann irgendwann in das kippt, dass du die Person dann nur noch brauchst, weil du eben so oder so gesehen werden musst, dann kippt das Ganze. Ich glaube, dann geht es nach hinten los. Ja, ich glaube, es lohnt sich mal die Frage zu stellen bei Freunden oder halt in Partnerschaften. Ich glaube, ich kann ein bisschen Einsicht vielleicht auch mal oder vielleicht auch mal die Dinge vielleicht mal anders sehen. Dadurch.
Was war nochmal deine Kernfrage, mit der alles angefangen hat? Du hast gefragt, ob ich manche Menschen nur mag?
Wegen des Bildes, das sie von dir haben. Klar, man mag Leute auch, weil das einfach tolle Leute sind. Aber gibt es auch Leute, mit denen man eigentlich bloß so ein bisschen Kontakt hat? Die sieht man auch nicht oft, aber wenn man sie sieht, dann finden die einen, keine Ahnung, so und so. Man denkt sich, ja, Ich weiß auch nicht, es ist ein schwieriges Thema.
Ich finde das wirklich ein sehr schwieriges Thema, weil das Problem ist ja zum Beispiel folgendes. Jetzt sagen wir mal, ich und mein Freund, ne, der
einen richtig großen Pimmel hat.
Das ist das eine, genau. Und er weiß auch damit umzugehen.
Okay.
Auch mit anderen Körperteilen kann er gut umgehen. Mm. Auch mit meinen. So, der hat, glaube ich, ein bestimmtes Bild von mir, wie ich bin. Und das mag ich natürlich. Andererseits setzt es einen ein bisschen unter Druck. Also ich habe schon öfter gesagt, zum Beispiel, fändest du mich noch cool, wenn ich jetzt das und das gar nicht mehr täte?
Mhm.
So, also ich glaube schon, dass da dann die Sorge drin ist, dass es eben auch um das geht, was man tut und nicht nur das, was man im Kern ist als Person. Klassisches Beispiel wäre jetzt so bei so einer Millionärsbeziehung, magst du mich noch, wenn ich mein Geld nicht mehr habe? So. Und dadurch, dass ich natürlich, und gar nicht, weil ich das jetzt hervorheben will, aber so Sachen mache wie beim Fernsehen arbeiten, beim Radio arbeiten, auf Bühnen gehen, glaubt man natürlich schon manchmal vielleicht, okay, bin ich da noch interessant. Die andere Sache ist, dass ich das ein Stück weit ja brauche, dass er mich so sieht, als die vielleicht coole und taffe, die mutige, die das macht, weil wiederum mein Ex-Freund, dem war das ja alles völlig egal. Also gar nicht jetzt negativ gemeint, aber der hat immer zu mir gesagt, stolz sein kannst du nur auf dich selbst. So, also dadurch gab es aber auch keinerlei von Support und keinerlei Ansporn oder dass dann wieder jemand sich wirklich damit auseinandergesetzt hat und gesagt hat, ja, der Auftritt war nicht gut, aber das und das fand ich zum Beispiel gut. Also verstehst du, es ist ja, ja, das bedingt sich ja alles gegenseitig. Also einerseits hat man natürlich immer Angst, die Person sieht einen nur für bestimmte Dinge, aber andererseits, wenn sie dich für die Dinge, die du auch sein kannst offensichtlich, und man ist ja nun mal vielschichtig, dich nicht sieht, dann ist es auch ein Problem.
Das stimmt, ja. Ich glaube, der beste Fall ist, wenn du jemanden kennenlernst und die Person zum Beispiel das Potenzial in dir sieht. Weil das macht eigentlich, also ich finde, am meisten Druck ist doch eigentlich, wenn jemand kommt und sagt, du bist für mich der beste Mensch auf der Welt, du bist das Allergrößte und so. Du kannst ja ab da nur noch verkacken. Und ich glaube, das Gesündeste ist irgendwie, dass einen die Person nicht als fertig oder abgeschlossen erkennt, sondern quasi mit dem, was jetzt gerade das Niveau ist, ist schon top Und ja, wie sagt man denn das schön? Kannst du das schön sagen? Weißt du, was ich meine überhaupt?
Willst du nicht einfach nur sagen, es ist halt alles fließend und es verändert sich halt? Also ich glaube, du musst einfach im Kern denken, mag ich diese Person, egal was sie tut?
Ja, aber das ist doch auch wieder zu schwarz oder schwarz und weiß, oder? Weil egal was sie tut, mag ich auch nicht jede Person.
Ja, das stimmt auch wieder, ja. Ja, also wenn er jetzt anfangen würde, Katzen zu häuten, hätte ich damit auch ein Problem.
Ja, total. Oder irgendwie Frösche kreuzigen oder so.
Krass, du machst da jetzt wirklich richtig was auf. Ich glaube, das führt dazu, dass ich heute nicht mehr schwimmen gehen kann.
Oder kannst du ins Schwimmbad gehen und dann chill dich halt auch an diese Poolbar, oder? Wie in der Therme Erding im Wasser. Weißt du, musst du nicht mehr aufs Klo gehen. Dann trinkst du da deinen Bahama Mama und laberst mal den 53-jährigen Gerd neben dir an und fragst ihn halt einfach mal. Gerd, sag doch mal ganz ehrlich, deine Stammtischfreunde, mögen dich die bloß, weil du immer die 10,5 knackst oder weil du einfach so tolle Beiträge immer lieferst in euren Diskussionen? Mach doch einfach mal so Leute ein bisschen abfacken.
Also ich mag dich und ich wüsste aber gar nicht genau, was du für ein Bild von mir hast. Ich glaube, ich will damit auch sagen, ich glaube, ich denke erst in zweiter oder dritter Runde darüber nach, warum ich jemanden mag. Manchmal mag man halt einfach jemanden. Aber ich mag dich jetzt zum Beispiel nicht, weil ich denke, oh, der glaubt, ich bin irgendwie, keine Ahnung was. Ich glaube, dafür weißt du auch zu viel für mich inzwischen über mich, als dass ich jetzt sage, oh, der mag mich dafür, weil ich halt diese coole Chefin bin, die er da mal kennengelernt hat. Also dafür wusstest du ziemlich.
Cool hast jetzt du gesagt, gell?
Ich war, ja, du mich auch. Dafür wusstest du ziemlich schnell, wie unglaublich uncool ich bin.
Ja, aber das ist ja dieses initiale Gefühl. Eigentlich muss man sich auf das verlassen, weil das baut ja eben nicht auf diese ganzen Sachen, die du vorweisen kannst, sondern es ist ja einfach bloß eine Frage von Sympathie.
Ja.
Das ist ja dann eigentlich so die Ur vom dessen, mag ich denjenigen seinetwillen oder ist er mir halt einfach unsympathisch.
Wobei es natürlich wiederum im anderen Bereich, so Männer-Frau-mäßig auch immer das Ding gibt, dass man jemanden sieht und erstmal so denkt, der ist hot und dann muss man immer aufpassen. Mag ich den überhaupt von seinem Charakter oder ist es einfach nur, weil ich halt denke?
Also aber wenn jemand erst für dich interessant wird, weil er irgendwie das und das macht, dann weißt du eigentlich maximal einmal ballern und dann ciao.
Ja, aber also jetzt muss man auch mal, ich meine, jetzt darf man sich auch nicht hier als, keine Ahnung was, tiefgründiges irgendwas darstellen. Ich arbeite in den Medien, du wahrscheinlich auch irgendwann in dem Bereich. Da gibst du dich auch viel mit Leuten ab, mit denen gehst du einen Kaffee trinken, weil sie dir was bringen, Punkt.
Ja, aber das ist dann geschäftlich, da musst du ja dann.
Ja, also es ist so viel vielschichtiger und natürlich gehst du mit der Person dann einen trinken, weil du denkst, der glaubt, ich bin immer noch diese coole Chefin, die ich da mal war und im besten Fall bringt mir das jetzt nochmal einen Auftrag, obwohl ich vielleicht entweder auf den Job gerade gar keine Lust mehr habe, aber ich ihn aus finanziellen Gründen noch brauche. Also du bist ja auch viel, das ist ein Thema, über das ich übrigens mit dir mal reden wollte, aber das machen wir wann anders mal, dieses im Alltag sich so durchfaken und durchlügen. Also was ich im Alltag manchmal rumlüge, um zu erreichen, was ich will, ist halt.
Oh, das will ich nächste Woche hören.
Ja.
Mach mal so eine Lügenfolge. Da bin ich aber sehr gespannt drauf. Dann werden die Masken fallen.
Nee. Es geht eigentlich nur um eine einzige, also eigentlich ist die Geschichte super schnell erzählt. Ich bin von München nach Remscheid gefahren und von Remscheid zurück nach München. Und jetzt ist es ja so, normalerweise, wenn du das durchbuchst bei der Bahn und es passiert irgendwo was, ein Zug fällt aus, fühlt sich die Bahn dafür zuständig, dich umzubuchen. Das ist nicht so mit dem Deutschlandticket. Also da buchst du ja eigentlich nur München, Köln Hauptbahnhof und von Köln bis Remscheid fährst du mit dem Deutschlandticket. So, was passierte also auf der Rückfahrt? In Remscheid hatte die S-Bahn Verspätung wegen Personen im Gleis. Mein Freund hat mich wie ein Wilder zum Kölner Bahnhof Messe Deutz gefahren und wir haben trotzdem um 4 Minuten den ICE verpasst. Ich habe einen totalen Heulanfall gekriegt, fix und fertig, weil ich wusste, wenn ich das jetzt umbuchen muss, kostet mich das 180 Euro. Und dann bin ich an diesen Schalter und statt dass ich jetzt aber irgendwie aggro war oder so zu der Frau, habe ich halt einfach auf gut Deutsch einen auf, habe ich da vielleicht jetzt irgendeine Chance, weil ich muss ganz, ganz dringend zurück nach München, ich muss morgen um 6 Uhr wieder aufstehen. Und dann hat die erst total abgeblockt und hat gesagt, nein, sie kann da gar nichts machen. Und dann war ich aber so nett und freundlich zu ihr, dass sie dann im dritten Anlauf, als ich dann halt immer gesagt habe, ja, nee, ist gar kein Problem. Und dann hat die das einfach kostenlos umgebucht.
Ja, Deutsche Bahn, gibt doch ein paar Ehrenleute da.
Die war die Heldin meines Tages, aber erreicht habe ich es eigentlich nur, weil ich taktisch die Dumme gespielt habe, um es jetzt mal ganz böse zu sagen.
Ja, aber du hast ja nicht wirklich gelogen, sondern du hast eher einen leicht anderen Anschein erweckt, oder? Du hast es so ein bisschen.
Ja.
Ja. Das ist aber, glaube ich, auch was, das macht man, glaube ich, automatisch. Und in solchen Momenten setzt man es dann strategisch ein.
Also da musste ich halt eben viel drüber nachdenken, weil du insgesamt nämlich weniger Ärger hast, wenn du eben freundlich oder ruhig bleibst, ja. Und vielleicht ist auch das einfach so, vielleicht ist halt dieser Fakt, dass du in der Lage bist, dich zu kontrollieren, auch einfach das, was eigentlich eine Gesellschaft am Laufen hält.
Im Prinzip schon, ja.
Also weil das Problem ist ja, wenn jetzt jeder immer anfangen würde, laut zu werden oder unfreundlich oder irgendwie sowas, dann würde ja das ganze System nicht mehr funktionieren.
Man muss nicht mehr miteinander reden. Man kann einfach, zünde einfach den China-Bölle und schmeiß ihn drüber zum Nachbarn, wenn er zum 20. Mal genießt hat, weil er nicht merkt, dass am Abend irgendwie Pollenflug ist und auf dem Balkon draußen steht und die ganze Zeit. Ja, dann fliegt sie halt mal rüber. Die Biene, oder wie heißen diese Böller, die sich so drehen und dann so wegfliegen?
Keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus.
Flotte Biene oder so, glaube ich, heißt
das. Flotte Biene. Nein, aber ich meine, da ist man jetzt dann relativ schnell natürlich auch bei dieser ganzen Thematik, dass man ja wirklich das Gefühl hat, dass Diskussionen mitunter nicht mehr wirklich sachlich geführt werden, weil die Leute relativ schnell in irgendwelchen, also entweder Kommentarspalten, was wir auch schon mal hatten, oder halt bei Gesprächen relativ schnell mit etwas kommen, so rum, was einfach völlig unpassend ist. Also klassisches Beispiel, man diskutiert über irgendwas und die sagen direkt, das Grundgesetz erlaubt mir das.
Ja, es wird das seltenst, finde ich, so wirklich mal der Sache wegen diskutiert ist. Also meistens habe ich eher das Gefühl, wenn so wirklich diskutiert wird, dass es eigentlich eher darum geht, halt die Diskussion zu gewinnen.
Genau.
Da frage ich mich immer, ob es den Leuten auch mal klar ist, wenn man wirklich falsch liegt. Und ob man dann bloß irgendwie aus Scham, so das zugeben zu müssen, ob man dann so weiter an seinem Punkt einfach festhält. Weißt du, was ich meine? Dass man das dann einfach so, ich ziehe es jetzt lieber durch, weil wenn ich jetzt sage, ich liege falsch, dann stehe ich ja noch mehr als der Trottel da, als ich es ja eh schon tue. Wir sind ja eh alle gegen mich. Oder besteht wirklich kein Problembewusstsein?
Und ich glaube, daran arbeite ich persönlich jetzt sehr hart, dass mir das nicht passiert. Also ich glaube, ich habe das, glaube ich, auch schon mal gesagt, ich bin jemand, der sehr oft auch sagen kann, habe ich mich irgendwie verrannt, da war ich falsch, das tut mir leid. Und ich glaube aber, das kann ich noch viel, viel mehr machen. Und ich glaube auch, man muss, glaube ich, trotzdem immer, wie sagt man so schön, der Klügere gibt nach. Oder vielleicht kann man auch sagen, der Klügere bleibt ruhig.
Ja, so ist besser.
Oder der Klügere geht in die Kommunikation.
Ja.
Wenn jemand frech wird, also zum Beispiel jemand schreibt eine E-Mail, die völlig unpassend ist, dann müsste man eigentlich immer sagen, okay, das ist eine Nummer. Ich lasse das jetzt mal 3 Tage liegen und dann rufe ich die Person an, weil das ist ja das, was man auch oft sagt, eben bei diesen Kommentarspalten, wenn die Leute dir mal gegenüber sitzen würden, würden die so gar nicht mit dir reden. Und dann müsste man eigentlich immer sagen, okay, wir gehen jetzt deine E-Mail mal Schritt für Schritt durch und dann reden wir mal über die Punkte. Eigentlich müsste man, je krasser etwas ist, desto mehr müsste man es ansprechen. Deswegen, um jetzt vielleicht auch mal ganz ernsthaft auf diese Sache mit dieser AfD in Bayern und Hessen zu kommen, ich es für falsch halte, glaube ich, dass man jetzt nur draufhaut und sagt, mit denen kann man gar nichts machen, weil das, glaube ich, verschärft die Situation.
Ja, das hat ja nicht funktioniert auch.
Genau.
Das hat ja die letzten 10 Jahre schon nicht funktioniert.
Und wenn dann sich ein Bundespräsident hinstellt und quasi immer nur sagt, das darf alles nicht sein, dann ist das ein Problem, weil die Leute dann trotzdem sich nicht gesehen fühlen.
Ja, total. Der Arthur Schopenhauer.
Du mal mit diesen ganzen Leuten, die du da immer zitieren kannst.
Der hat mal gesagt, wer die Grundsätze bestreitet, mit dem ist nicht zu streiten. Und wenn man irgendwie ein Axiom festlegen muss, auf dem eine Diskussion aufbauen kann und sollte, dann finde ich, ist es das ehrliche Eingeständnis, dass man im Zweifel auch Unrecht haben könnte, weil man nicht alles mit einbeziehen kann. Also ich glaube, man muss schon in Betracht auch ziehen, dass man die Wahrheit nicht hundertprozentig trifft, so vielleicht jetzt auch nicht gleich 0%, also muss ja auch nicht sein, aber dass man, sag mal, ich treffe die Wahrheit mit 60%. Und wenn man den Schritt dann aufeinander zumachen kann, dann zeugt das halt zum einen, finde ich, von persönlicher Größe und dann kommt man auch ins Gespräch, weil jeder quasi einen Vorschuss gibt dem anderen.
Genau. Und das wiederum bedeutet aber ja, dass du ein Grundvertrauen in dein Gegenüber haben musst. grundsätzlich hat dein Gegenüber jetzt erstmal auch gute Absichten. So.
Ja.
Und das ist, glaube ich, etwas, was oft den Leuten abgesprochen wird. Und dann ist schon das Vorzeichen falsch. Wenn du davon ausgehst, alle Leute, 100% aller Leute haben grundsätzlich die Absicht, irgendeine Scheiße zu bauen,
ja,
dann bist du eigentlich schon auf der falschen Seite.
Dann bist du nicht diskussionsfähig, wirklich.
Genau, dann bist du nicht diskussionsfähig.
Ja. Aber das Problem ist ja, je diskussionsunfähiger die Leute sind, desto eher haben sie das Gefühl, diskussionsfähig zu sein. Das ist ja.
Ich finde es schön, wie wir hier gerade einfach
urteilen über die ganze Welt.
Ja, wie wir wirklich aus irgendeinem unerfindlichen Grund heute das Gefühl haben, die größten Problematiken im menschlichen Dasein zu wälzen.
Ja, wir liefern uns ja gerade schon ein bisschen aus und machen uns auch ein bisschen angreifbar, glaube ich.
Ja, aber eigentlich schon.
Wir meinen es im Grunde gut.
Ja, wir meinen es im Grunde gut, weil wir uns Gedanken machen. Es ist uns ja nicht egal.
Ja, also es stört einen ja bloß, wenn man ja eigentlich will, dass es besser wird.
Vor allem uns beiden ist nichts egal.
Ne, uns ist gar nichts egal.
Und deswegen mag ich dich ja übrigens auch, weil dir die Dinge nicht egal sind.
Das ist aber nett. Dankeschön.
Bitteschön. Wollen wir damit jetzt an dieser Stelle das Ganze beenden? Wow, das ist wirklich mal die 180-Grad-Wende-Folge.
Ja, dann haben wir eine ganz komische Ausfahrt genommen noch einmal.
Wenn du wüsstest, was hier noch für Dinge auf meinem Zettel stehen, wir hätten noch über andere Sachen reden können. Ich habe noch so viele. Hier steht zum Beispiel Suchtmittel, kalter Kaffee. Diskriminierung von Insekten. Freut euch auf die nächste Folge, dann passieren hier ganz andere Sachen.
Okay, dann machen wir es einfach so. Nächste Folge, ich halte mich komplett zurück und ich überlasse dir einfach mal gänzlich das Spielfeld.
Das ist ein schöner Teaser. Wir hören uns nächste Woche hoffentlich wieder.
Hoffentlich.
Hättest du die Parkuhr ordentlich aufgeladen bis nächste Woche.
Servus.
Tschüssi.